Gott ist so gut. Gott ist so groß. Manchmal hat man ja so Momente, wo einem das so plötzlich so einem so klar wird. Und ich finde, das ist beinahe beschämend, weil man es vorher gar nicht so für möglich gehalten hat oder vergessen hat. Und mir ging es gerade so. Ich habe irgendwie gedacht, so Carsten und ich haben uns vor einigen Tagen besprochen, so ein bisschen, was ist so Thema. Und ich muss sagen, ich bin immer so jemand, der relativ lange braucht, bis er die ganzen Sachen so für sich voreinander hat. Und konnte noch gar nicht so ganz genau sagen, was eigentlich Punkt ist, worauf es alles hinausläuft. Und jetzt haben wir in der Lobpreiszeit so Sachen gesungen, wo ich dachte, wow, das passt einfach. Wir haben von Mut gesungen, wir haben von Freiheit gesungen, wir haben von Gottes Liebe gesungen und dachte so, wow, Gott ist so groß. Der Mensch denkt und Gott lenkt und der macht einfach so sein Ding über das hinaus, was wir verstehen und was wir planen und was wir absprechen. Es ist einfach faszinierend. Ich bete zu Anfang. Danke Gott, dass du Gutes für uns im Sinn hast, dass wir dich in deiner Größe treffen dürfen, dir begegnen dürfen, und du dich uns offenbarst, Herr. Und du hast uns dein Wort gegeben, um uns zu unterweisen, um uns Hilfe zu geben. Wir bitten dich, dass du dafür unsere Herzen öffnest, Herr. Gib Gnade zum Hören und mir zum Reden. Amen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, seid die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Diese Verse sind euch sicherlich aus den letzten Wochen bekannt, wenn ihr hier wart. Und der Spiegel antwortet also ganz schonungslos auf die Frage der Königin, dieser sprechende Spiegel aus dem Märchen von Schneewittchen. So ist es, die harte Wahrheit, hart, aber wahr, wie der Spiegel antwortet. Heute zum letzten Mal wollen wir uns in der Predigtreihe Spieglein, Spieglein damit beschäftigen, wo es darum geht, dass auch wir uns manchmal sprichwörtlich einen Spiegel vorhalten müssen, um zu erkennen, wo wir stehen. Und heute zum letzten Mal wollen wir diese Frage erstmal so stellen. Natürlich ist das ein bleibendes Thema. Für uns ist es dabei natürlich nicht vorrangig die Schönheit, wie bei der Königin, um die es uns geht. Aber auch für uns gilt, dass wir unsere Augen nicht vor der Wahrheit verschließen wollen. Dass wir ehrlich und aufrichtig sein wollen. Und das ist uns so wichtig, dass wir das als einen der ganz wesentlichen, für uns wichtigen Werte für sogar festgeschrieben haben, das, was wir unsere DNA nennen, wo es heißt, wir sind 6 Punkte insgesamt und einer davon heißt, wir sind echt. Wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um. Wir geben nicht vor, perfekt zu sein und tragen keine frommen Masken. Man muss kein Christ sein, um zu erkennen, dass das Echtsein eine ganz wichtige Sache ist. Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Erich Fromm sagte zum Beispiel mal, wir finden nur dann zu einem glücklichen und erfüllten Leben, wenn wir authentisch leben. Und genau das tun die meisten Menschen nicht, fand der Maler Pablo Picasso. Der sagte nämlich, unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale. Kein Wunder, wenn man vor allem auf sein gutes Image Wert legt, dann ist das geradezu zwingend, dass man sich entsprechend verstellt, um einen guten Eindruck zu erwecken. Dieses Maskentragen gehört dann geradezu selbstverständlich dazu. Als Christen brauchen wir das zum Glück nicht. Eigentlich. Das haben wir in den letzten Wochen schon gesehen. Die Versuchung ist sehr groß, und zwar gerade auch unter Christen, dass wir in diese Falle tappen, dass wir doch Masken tragen. Und ich habe eine Folie von Jürgen geklaut, der am Anfang diese Folie brachte. Der hat das nämlich ganz toll erzählt, dass wir sagen, in unserem Christenleben kommt irgendwo der Zeitpunkt, das ist mit diesem Kreuz bezeichnet, wo wir sagen, wir lassen Jesus in unser Leben, wir sagen, ab jetzt bin ich fromm, ich entscheide mich, dass Jesus der Herr meines Lebens sein soll und ich lerne auch so diese christlichen hohen Ideale kennen, des christlichen Lebensstils und ich habe die Erwartung, dass dann meine Sündenkurve, diese gestrichelte Linie immer mehr abfällt ab dem Moment. Und die Wahrheit ist leider, dass wir doch immer wieder feststellen, das kann zwar im Einzelnen mal sein, ja, dass wir uns bestimmte Sünden vielleicht abgewöhnen. Aber ein andermal passiert es dann doch, dass diese Kurve wieder nach oben schnellt und wir wieder Fehltritte begehen und uns wundern, wie kann das passieren? Und ich müsste doch eigentlich immer heiliger werden. Und da ist die Versuchung groß, zu sagen, wenn das nicht klappt in meinem wirklichen Leben, dann tue ich halt so, als ob, damit die anderen Leute mich nicht komisch finden und womöglich mein Christsein anzweifeln. Eigentlich eine ganz verständliche Reaktion. Und dieses Tun als ob, das führt dazu, dass wir eben eine fromme Maske tragen, dass wir auf der einen Seite so das Innere haben, unsere Nöte, unsere innere Verzweiflung, aber nach außen so tun als ob. Und Jürgen hat das ganz großartig entfaltet neulich und hat einfach gesagt, das, was da passiert, ist schwierig. Wenn wir diese Diskrepanz haben zwischen dem Schein und dem Sein, dann ist das nicht gut für uns. Ja, dann leben wir ein Doppelleben. Und man zieht sich zurück, damit es niemand merkt. Und man tut so, als ob. Und das führt in die Isolation. Das tut uns nicht gut. Es hat nicht nur Auswirkungen auf uns selbst, sondern auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Das Doppelleben ist sozusagen wie ein Leben mit angezogener Handbremse. Man muss für alles einfach die doppelte Kraft aufwenden. Man muss quasi zwei Leben leben. Aber hier ist es so wohltuend, dass uns die Bibel sagt, wir sind alle unfertig. Das ist dieser große, diese fette Klammer. Auch wenn man als Christ entschlossen ist, Jesus nachzufolgen, bleibt man unfertig. Und auch die größten christlichen Vorbilder, die Heroes, wo man sagt, wow, die haben es bestimmt gecheckt, auch denen geht es kein Stück besser. Auch die werden diese Idealkurve nicht erreichen. Oder wenn sie es mal erreichen, kann es genauso gut wieder sein, dass sie im nächsten Moment wieder rausfallen und sagen, jetzt habe ich doch wieder mir Fehltritte geleistet. Das ist normal. Vollkommenheit erreichen wir erst im Himmel. Dann ist das vorbei. Und das ist doch so entspannend, dass wir wissen dürfen, genau darin zeigt sich doch Gottes Liebe, wie der Römerbrief es sagt, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder obwohl wir Sünder waren, könnte man sagen. Jesus ist gestorben, weil es Sünder gab, die es brauchten. Und nur weil Jesus für sie gestorben ist und sie sich an ihn drangehängt haben, heißt es nicht, dass fortan jede Sünde weg ist. Es ist ein Prozess und der hört wirklich erst auf, wenn wir in der Ewigkeit angekommen sind. Und das ist so entspannend. Und wenn man jetzt für sich merkt, wow, ich merke, wie unvollkommen ich bin, wie unzulänglich ich bin, dann ist man mit dieser Haltung und dieser Selbsteinschätzung bei Jesus genau richtig. Und was ist das für eine gute Nachricht, dass Gott uns trotz unserer Unvollkommenheit so liebt, dass wir uns als Christen nicht verbiegen müssen. Und wir dürfen der Wahrheit getrost ins Auge sehen, der manchmal bitteren und harten Wahrheit. Das christliche Leben ist dann keine Flucht vor der Realität, sondern es ist die absolute Hinwendung zu ihr. Wo auch immer wir auf die Nase gefallen sind, dürfen wir aufstehen und dürfen mit unserem Kummer wieder zu Gott gehen. Wo wir an unsere Grenzen stoßen, da dürfen wir immer wieder Gottes Barmherzigkeit empfangen. Und wo wir innerlichen Zerbruch erleben, dürfen wir unser Leben Gott hinhalten und seiner Liebe Raum geben, dass sie uns neu erfüllt. Gott ist für dich da. Und dies zu verstehen, macht einen riesigen Unterschied. Es ist nicht Gottes Ziel, dich zu verurteilen, sondern für dich da zu sein. Gott mag dich. Du musst dich nicht mehr verstellen. Du musst nicht mehr so tun, als ob. Der Krampf hört auf. Du darfst dich entspannen. Und dies und noch viel mehr war Thema auch der letzten drei Wochen. Und wenn du diese Predigten nicht gehört hast, dann möchte ich dich ermutigen, geh auf unsere Homepage, lad sie dir runter, hör dir das an. Ich glaube, es ist die beste investierte Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das macht so einen Unterschied, das für sich klarzukriegen. Gott schenkt diese Freiheit, wie wir sie gerade gesungen haben. Gott entspannt uns. Gott nimmt den Krampf aus unserem Leben. Und das lohnt sich ganz bestimmt. Heute zum letzten Mal also diese Predigtreihe und heute geht es um das Echtsein im Miteinander. Darüber wollen wir nachdenken. Echtsein heißt, kann man sagen, auch ehrlich sein. Und da haben wir einiges in den letzten Wochen gehört. Ehrlich sein vor Gott, ehrlich sein vor mir selbst. und nun aber eben auch ehrlich im Miteinander, unter uns Menschen. Wie wir gerade gesehen haben, gibt es da eine Hilfe. Wenn die Grundlage gelegt ist und wir verstanden haben, dass wir Gott alles sagen können, im Guten wie im Schlechten, dann können wir auch als Menschen gegenüber einander transparent werden. Vor der Grundlage, die ich gerade noch mal zusammengefasst hatte, die wir in den letzten Wochen gehört haben, auf der Grundlage können wir auch als Menschen transparent werden. Ja, wie ist es damit? Spieglein, Spieglein. Entspricht das Bild, das du abgibst, dem Original? Ich bin ein ziemlich schräger Typ, das wusstet ihr wahrscheinlich schon. Also guckt nicht auf die fotografische Qualität. Wahrscheinlich gibt das Motiv auch einfach nicht mehr her. Handyfoto von mir. Und ihr könntet vielleicht sagen, gut, wenn man mal so einige Punkte abzieht, so belichtungstechnisch und so weiter, könnte man sagen, ist einigermaßen gut getroffen. Ihr erkennt mich. Wisst ihr was? Ich finde das ganz gruselig, das Bild. Irgendwas sieht da total komisch aus, schief und krumm. Ja, ich fühle mich da wirklich total schräger Typ. Meine Nase ist schief, meine Ohren sind total verschieden. Und ich denke mal, so bin ich doch gar nicht. Ich finde dieses Bild viel besser. Durch scharfes Hinsehen erkennt man sofort, dass es nichts anderes ist als das Spiegelbild. An der Stelle bin ich Mirjam, der Frau von Jürgen, sehr dankbar, dass sie diese Bemerkung im Rahmen der ersten Predigt gemacht hat. Das hat er uns hier erzählt. Dies ist doch aber gespiegelt, wenn du dich im Spiegel anguckst. Stimmt wirklich. Und sie hat recht damit. Das Spiegelbild gefällt mir viel besser. Warum? Ja, wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich das. Das rechte Bild ist das, was ich im Spiegel sehe. Das kommt mir viel vertrauter vor. Das finde ich viel schöner. Aber in Wirklichkeit ist es so, ihr habt recht. Wenn ihr sagt, nee, du siehst so aus wie das erste Bild. Ich habe Unrecht. Und das ist total bekloppt, aber man sieht sich ja wirklich nur im Spiegelbild und die anderen sehen einen so, wie man wirklich ist. Eigentlich, ne? Diese ganze Selbstbespiegelung, die bringt eigentlich gar nichts. Bei uns in der Uni, wo ich arbeite, haben wir in einer Abteilung so mal Fotos machen lassen. Wir haben einen ganz tollen Fotografen, der es auch richtig drauf hat, dass man sich so ganz entspannt fühlt und fotografiert uns, damit man auf der Homepage so ein paar Gesichter darstellen kann. Und dann macht er einige Bilder, man kriegt dann so 5 bis 8 Stück und dann sagt er so, ja, kannst du dir eins aussuchen? So, ich habe so die ausgesucht, die einigermaßen was geworden sind und dann guckst du halt. Und dann habe ich nachher irgendwann mal gesagt, du such du mal eins aus. Du siehst das besser. Du kannst besser beurteilen, welches Bild mich gut trifft. Wenn ich mein Bild da aussuchen soll, dann versuche ich irgendeins auszuwählen, was so wirkt, wie ich mich gern sehen möchte. Aber du suchst eins aus, wie ich wirklich aussehe. Und es ist wirklich so, ich habe dann mal geguckt, so andere Leute, die ihr Foto veröffentlicht haben, da denkt man, wieso haben die dann dieses Foto von sich ausgewählt? In Wirklichkeit gefallen die mir viel besser. Das ist kein beschönigendes Foto, im Gegenteil. Und das macht so diese Diskrepanz deutlich. In Wirklichkeit sehen wir vielleicht anders aus und das, wie wir gerne wären vielleicht, wie wir uns gerne hätten, das kann vollkommen davon abweichen. Aber die Wirklichkeit ist das Richtige, ist das Wahre. Das, wie wir uns vielleicht sehen, so verzerrt, regelrecht im Spiegelbild, nehmen wir das mal verzerrt, ist oft nicht real. Andere Menschen sehen uns viel realistischer als wir selbst. Und darin liegt eine ganz großartige Chance. Denn wenn man dann die Wahrheit hat, wenn wir ein echtes Bild von uns selbst bekommen, das, was andere uns nämlich rückmelden, dann ist das eine Chance für uns. Eine großartige Chance. Jakobus hat ein ganz praktisches Beispiel davon gegeben. Da sagt er, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist eine tolle Verheißung. Damit ihr geheilt werdet, betet füreinander, aber eben bekennt eure Sünden. Was hindert uns dann noch, dass wir unsere Schwächen und Misserfolge voreinander offenbaren? Warum? Warum fällt uns das so schwer? Ich denke, meistens ist es Angst. Ich möchte beinahe behaupten, auch wenn ich kein ausgesprochener Experte bin, so wissenschaftlich gesprochen, dass Angst eines der Hauptmotive ist, wie Menschen sich überhaupt verhalten. Wie Pablo Picasso schon sagte, es gibt mehr Kopien als Originale. Wir passen uns an, wir versuchen irgendeinem, wie auch immer, nachzueifern, aber so sind wir gar nicht, weil wir möglicherweise Angst haben vor Schmerzen, vor Verletzung, vor Ablehnung. Und das treibt uns an, beziehungsweise hindert uns einander zu öffnen. Und das kann wie ein ziemliches Hamsterrad sein. ein Hamsterrad, in dem wir nämlich denken, alle erwarten etwas von mir und jetzt muss ich dem doch entsprechen, sonst, ja, sonst was? Erwartungen anderer? Alle erwarten etwas von mir? Jemand hat mal den schlauen und einfachen Satz gesagt, die Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer. Die können Sie mal schön behalten. Wieso machen wir uns so abhängig von den Erwartungen anderer? Und Echtsein, behaupte ich, bedeutet hier, eine gesunde Portion von positiver Sturheit darf durchaus sein. Ich mache ein Beispiel mit Paulus, der an die Korinther schreibt. Und die Leute, die in unserer Bibellesegruppe mit drin sind, haben das diese Woche gelesen. Mir ist es aber völlig gleichgültig, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja auch nicht. Es ist mir ein geringes, heißt es in manchen Bibelübersetzungen, wo Paulus sagt so, beurteilt mich doch, wie ihr wollt, ist mir egal. Und er fügt hinzu, einen Vers später, der Herr ist's aber, der mich beurteilt. Er weiß, dass Gott es ist, der ihn zur Rechenschaft zieht. Gott der ist, der das beurteilt, wie er sich verhält. Ob er als Apostel das tut, was Gottes Wille ist. Das ist auch Gottes Aufgabe daraus, sozusagen das zu bewerten anschließend. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sozusagen so eine Ist-mir-doch-egal-Einstellung befördern will. Nein, wir sind ja durchaus aufgefordert, uns auch einander unterzuordnen. Ja? Dass mich da bitte nicht falsch versteht. Aber Paulus hat sich das hier komplett klar gemacht. Wem steht es eigentlich zu, mich zu beurteilen? Wer hat eine Macht über mich? Wem gestehe ich zu, dass er mir rückmeldet, was auch immer, was Negatives ist? Und Paulus war sich da in Bezug auf sein Apostelamt total im Klaren. Gott ist es, der mich richtet. Wenn wir uns das also klar machen und dass wir nämlich nicht mehr vor der Beurteilung durch andere Menschen uns fürchten müssen, wenn wir uns das klar machen, dann können wir mutig sein. Dann können wir mutig sein. Und hier möchte ich uns und auch mich heute besonders ermutigen und herausfordern. Echt sein heißt auch, den Mut zur Verletzlichkeit haben. Den Mut zur Verletzlichkeit haben. Ich habe das wohl schon gesagt, wir haben es besungen. So wie David tanzte ohne Furcht und mit aller Macht. Oder mutig komme ich vor den Thron, haben wir alles eben gesungen. Ich denke, ja, wir können mutig sein. Das ist übrigens auch einer unserer Werte. Das kommt ein andermal, dass es nochmal in den Predigten vertieft wird. Mutigkeit, Mut zur Verletzlichkeit haben, ist meine Herausforderung an mich und uns heute. Entziehen können wir uns dem sowieso nicht. Da, wo Menschen sich begegnen, da gehören Verletzungen einfach dazu. Wir sind fehlerhaft, wir machen aneinander Fehler, wir tun uns gegenseitig weh, selbst dann, wenn wir es nicht wollen. Und also vermeiden kann man es sowieso nicht. Man kann nur entscheiden, wie man damit umgeht. Und darin besteht eben auch Echtsein. Jemand hat mal gesagt, Verletzlichkeit heißt aufzugeben, wer man sein sollte und zu werden, wer man ist. Und wir wissen auch, ich sage das mal in so einer frommen Floskel, auch dafür ist Jesus gestorben, unsere Lasten, unsere Verletzungen, unsere Wunden mit uns zu tragen. Und wir dürfen mit dem, was uns wehtut, zu ihm kommen. Noch ein Zitat, das ich gelesen habe, wo jemand sagt, mir ist es inzwischen viel lieber, verletzt zu werden, anstatt eine Maske aufzusetzen. Dann passiert es halt. So ein Leben ist für mich aber tausendmal erfüllender, als immer nur an der Oberfläche zu kratzen. Ich merke so, im Kopf stimme ich dem hundertprozentig zu und im Herzen ist es manchmal so, ja, aber was ist, wenn? Und trotzdem stimmt es. Wir wollen doch nicht nur an der Oberfläche kratzen. Ich finde das nachahmenswert und es lohnt sich, dem nachzueifern und sagen, ja, ich lasse mich drauf ein. Ein bildhaftes Beispiel. Raumschiff Enterprise. Kennt ihr alle, schätze ich mal? Falls du jetzt sagst, nee, dafür bin ich zu alt, muss ich dich enttäuschen. Raumschiff Enterprise gibt es seit 1966. Warst du da auch schon zu alt? Fernsehserie? Raumschiff Enterprise, ich kenne nicht den ganzen Spruch, so die dringen in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, um fremde Welten zu entdecken, fremde Zivilisationen und so weiter und so fort. großartiges Ding, kennen alle normalerweise. Und das ist eine Sache, sehr praktisch, dass es dort das Beamen gibt. Darin sind ja schon viele Sachen gemacht worden. Also die können jetzt, wenn sie an irgendeinem Planetenorbit sind, dann können sie von dem Raumschiff die Besatzung von Captain Kirk und seinen Leuten auf die Planetenoberfläche beamen. Und dann können sie dort eben Kontakt aufnehmen zu diesen fremden Zivilisationen. Ob es die gibt, sei mal dahingestellt. Ich bin davon nicht überzeugt, aber es ist ja auch nur eine Fernsehserie. Können also Kontakt aufnehmen, können darunter gebeamt werden und wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, werden sie wieder raufgebeamt. Das ist immer genial und das ist dann immer so mit so einem Geräusch, lösen sie sich dann im Transporterraum so auf, ihr seht es auf der Folie, und werden woanders wieder zusammengesetzt. Großartige Geschichte das mit dem Beamen. Es gibt nur ein Problem. Das ist sozusagen der Haken einer Sache und da wird es für uns interessant. Wenn das Raumschiff Enterprise seine Schilde hochgefahren hat, also Schilde sind so eine Art Kraftfeld, also ist ja alles nur Fantasie, ne? Es ist eine Art Kraftfeld, wie so eine Blase um das Raumschiff rundherum und dadurch sind sie wie so durch ein Energiefeld abgeschottet oder geschützt vor feindlichen Geschossen, wie auch immer. Das sind ja alles irgendwelche Energieportionen. Wir haben dann auch selber Photonen, Torpedos und so weiter. Also da kann man sich schon richtig drin verlieren in diesem ganzen Universum von Enterprise und Star Trek. Aber eben, wenn die ihre Schutzschilde hochgefahren haben, weil sie natürlich nicht wissen, ob sie auch mal feindlichen Zivilisationen begegnen, dann gibt es ein Problem, in dem Moment können sie nicht mehr beamen. Die können nicht durch den Schutzschild durch beamen. Anders ausgedrückt, wenn sie den Schutzschild hochgefahren haben, können sie nicht mehr das tun, wofür sie eigentlich losgeschickt wurden. Fremde Zivilisationen zu erforschen, fremde Galaxien zu entdecken oder was. Das Beamen funktioniert da nicht mehr. In dem Moment nämlich, wenn das Raumschiff sozusagen im Kampf- oder auch Verteidigungsmodus ist. Geht da nicht mehr. Was lernen wir daraus? Du kannst nicht echt sein, wenn du im Kampfmodus bist. Auch du, auch wir können nicht echt sein, wenn wir im Kampfmodus sind. Wir müssen uns entscheiden. Bin ich im Kampfmodus? Kein Beamen, keine Kontaktaufnahme. Oder bin ich im Beziehungsmodus? Schilde runter, Kontaktaufnahme. Bin ich in einem Gegeneinander? Oder bin ich in einem Miteinander? Bin ich so auf Sieger und Verlierer gepolt? Oder bin ich auf Partner gepolt? Bin ich auf Abschottung aus? Oder auf Offenheit und Verletzlichkeit? Das sind die zwei Pole, die zwei Optionen. Welche wählst du? Oh, ein Tod. Das Evangelium von Johannes berichtet uns von einer ertappten Ehebrecherin, die von den Pharisäern und Schriftgelehrten zu Jesus geschleppt wird. Und sie stellen Jesus dann die Frage, so wie sollen wir mit dieser Ehebrecherin umgehen? Das Gesetz sagt uns, die sollen wir jetzt steinigen. Was sagst du? Und Jesus antwortet dann mit diesem Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und als sie das gehört haben, gingen sie einer nach dem anderen davon. Erst die Ältesten und dann alle anderen, bis nur noch Jesus mit ihr stand. Alle anderen waren weg. Dieser Satz, den Jesus gesprochen hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie, ist meines Erachtens einer der genialsten Sätze, die jemals auf dieser Erde gesprochen wurden. Mit diesem einen Satz nötigte Jesus die Leute geradezu, echt zu sein, zu sich zurückzukehren quasi und den Kampfmodus auszuschalten. Ich stelle mir vor, die hatten die Steine quasi schon in der Hand, waren drauf und dran, die Frau zu bewerfen. War ja Gesetz. Und dann kommt Jesus mit dieser einen Frage und er entwaffnet sie mit einem Satz. Okay, der fängt an, der keine Sünde hat. Und sie erkennen, dass sie in Wirklichkeit gar nicht so weit entfernt sind von dieser Frau. Im aktuellen Moment vielleicht, ja, ein bisschen. Aber wenn sie einen Schritt weiter denken, dann wissen sie ganz genau, hey, wo habe ich denn im Herzen schon die Ehe gebrochen? Und so weiter. Und sie gehen, ich möchte behaupten oder vermuten, beschämt davon. Diese Blöße gibt sich keiner zu sagen, ich bin ohne Sünde. Also, den Kampfmodus ausschalten. Die Schilde runterfahren. Das ist auch ein Signal. Das ist auch bei Raumschiff Enterprise so. Die begegnen irgendeinem anderen Raumschiff im All und die wissen, die sind mit geladenen, ach, keine Ahnung, wie die das sehen können durch irgendwelche Sensoren, die Feinde da oder gegenüber, die sind mit geladenen Waffen da. Und wenn die einmal feuern, dann macht es Knall. Und trotzdem sagt meinetwegen Captain Kirk oder später war es dann Captain Picard, Schilde bleiben unten. Wir wollen keine Aggression signalisieren. Wir schalten nicht auf Kampf- oder Verteidigungsmodus. Wir schalten auf Kontaktmodus, auf Beziehungsmodus. Und ich glaube, das sollen wir auch. Wenn wir das tun, begegnen wir uns nicht mehr als Feinde oder als wie die Steinewerfer, die sozusagen von oben herabkommen, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist die Basis von Echtheit in Beziehungen. Nicht diese Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Denn auch Jesus sagte ja zu dieser Frau, auch ich will dich nicht verurteilen. Das ist nicht Jesus' Mission, uns zu verurteilen. Und Paulus fordert die Menschen regelrecht dazu auf, da Initiative zu ergreifen, voranzugehen. Und er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Geh voran. Lass es nicht zu, dass diese Kampfmoral oder Rhetorik oder so die Herrschaft übernimmt, sondern geh auf das Gute, geh auf die Augenhöhe, geh auf den Kontakt. Gehe mit Gutem voran und lass dich nicht überwinden von dem Kampfgedanken, von dem Verteidigungsgedanken. Und wir wollen das kultivieren. Das ist deshalb einer dieser Werte in unserer Gemeinde. Wir wollen echt sein, wir wollen es einüben. Manchmal wollen wir es und sind es noch nicht ganz, aber wir sind unterwegs, wir halten das hoch. Und wenn jemand von außen in diese Gemeinde kommt, dann sollst du hoffentlich uns so erleben, dass wir uns Mühe geben, keine frommen Masken zu tragen, sondern dir echt zu begegnen. Und wir fangen selbst damit an, das so zu tun, auch wenn wir den anderen vielleicht gar nicht so gut kennen und nicht genau wissen, wie ist der drauf? Feuert er gleich? Trotzdem, wir fangen damit an, Schilde runter, Mut zur Verletzlichkeit und geben dem anderen einen Vertrauensvorschuss. Aber was, wenn ich selbst tiefe Verletzungen erfahren habe und einfach nicht fähig bin, Menschen so offen zu begegnen? Nun, ich bin sicher, dass Gott dich zu nichts zwingt. Er kennt dich ja und weiß, wie es in dir aussieht. Aber ich möchte dir gerne einen Hinweis dazu geben, der mich selbst auch sehr berührt hat. Wir sehen hier eine Muschel und eine Perle da drin. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie so eine Perle entsteht. Ein Sandkorn, ein Fremdkörper, kommt in die Muschel hinein, zufällig wahrscheinlich. Und in der Muschel ist es ja sehr weich, so harte Schale, weicher Kern. Und die Muschel empfindet diesen Fremdkörper, dieses Sandkorn, mini kleines Sandkorn, empfindet sie trotzdem als schmerzenden Eindringling. Und sie schützt sich, indem sie Perlmutt um das Sandkorn bildet. Und nur dadurch entsteht eine Perle. Wenn man also solche Verletzungen erlebt hat, wie die Muschel hier im Bild, kann das der Auslöser dafür sein, dass ein ganz großer Segen dabei herauskommt, dass ein ganz großer Reichtum daraus kommt, dass irgendwie ein Gewinn dabei entsteht, ein Schatz sozusagen wächst, obwohl die Ursache eine Verletzung war. Experten sind überzeugt, wo wir verletzt werden, entwickeln wir Widerstandskräfte, die oft zu unseren größten Talenten werden. Das ist ein faszinierender Effekt. Und Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt die Bibel. Und in dem Verletztsein liegt oft die Ursache dafür, dass hervorragende Gaben, die aus dieser Schwachheit herausgeboren werden, zur Wirksamkeit kommen und die ein Segen sind für andere. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Auch deine Verletzungen können ein großer Segen für andere sein. Und Menschen sind dankbar, wenn wir uns mit unseren Schwächen offenbaren. Was ist das für eine Atmosphäre? Wir machen uns verletzlich, wenn wir uns so zeigen. Ja, das stimmt. Wir zeigen uns, wie wir in echt sind. Aber wenn unsere Schutzschilde unten sind, welchen Grund sollte dann die Person uns gegenüber haben, uns mit Angriffs- oder Kampf Modus zu begegnen. Gibt doch gar keinen Grund mehr. Die braucht sich nicht zu verteidigen. Unsere Schutzschilde sind doch unten. Und ich glaube, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn in Alltagsgesprächen, so wenn man sich begegnet, von mir aus im Foyer, wenn eine Atmosphäre entsteht, wo man einfach ganz natürlich man selbst sein kann, weil man merkt, keine Verteidigungshaltung nötig, keine Kampfhaltung nötig, Beziehung ist da, wird gegeben, strahlt der andere auf mich aus. Wie wohltuend ist das? Ja, das ist unser wichtiger Wert, echt zu sein in allen Beziehungen, in der Beziehung vor uns selbst, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zum Nächsten. Wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um, wir geben nicht vor, perfekt zu sein und tragen keine frommen Masken. Das fordert Mut, aber ich glaube, wir können kaum erahnen, welchen guten Boden wir damit legen für das Zusammensein, für die Atmosphäre, für das, was geistlich von Gott in uns hineingelegt werden kann. Wenn wir auf allen Ebenen echt sind, dann liegen wir voll in Gottes Plan für uns. Und ich möchte an der Stelle euch zum Schluss nochmal einen Bibelvers geben, der das wunderbar zusammenfasst, aus dem 1. Timotheusbrief, gleich der 5. Vers. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also alles, was gesagt wird, was vermittelt wird, was auch Gott uns sagen will, heißt, du willst, dass du vom Herzen her echt bist, er will, dass du von deinem Gewissen her echt bist und er will, dass dein Glaube echt ist. Wir dürfen echt sein. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Und es ist ein großer Schatz, der darin vergraben liegt, der so viel Entspannung bringt. Was ich von meinen Mitpredigern hier gehört habe aus den letzten Wochen, die sagen, es sind Leute gekommen, die fanden das so erleichternd, so entspannend. Lasst uns echt sein. Wollt ihr aufstehen? Wir wollen zum Schluss beten.